Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt, dass ich mit Applaus begrüßt wurde. Könnt ihr so beibehalten, macht Spaß, das hört sich gut an. Zumal, wenn man dann erlebt hat, was ich heute Morgen erlebt habe. Ich bin heute Morgen aufgestanden, meine Tochter, die Joelle, die ist 11 Jahre alt, für die, die sie nicht kennen, hat eine Freundin da, auch 11, und als ich angezogen runterkam, sagt die: Was machst du denn heute, Papa? Du siehst aus wie ein Bäcker. Und die Freundin sagt, also ohne die Jacke und die Krawatte, war ich nur im Hemd. Und die Freundin sagt, nee, wie ein Maler sieht er aus. Ne? Und dann habe ich mir schnell Jackett, Schlips und alles angezogen und sage ich, und jetzt? Ja, jetzt siehst du wie ein Rechtsanwalt aus, der Brote bemalt. Ne? Also der Spott ist einem in der eigenen Familie immer, bleibt einem treu. Ich werde nächste Woche auch wieder da sein. Und damit nächste Woche noch mehr Leute kommen, verrate ich euch nächste Woche, warum die Vera, meine Frau, heute nicht da ist und nächste Woche auch nicht da sein wird. Das hat einen wichtigen Grund, aber um allen Gerüchten vorzubeugen, es ist kein schlimmer, sondern was Schönes. Ne? Also, aber das kriegt ihr erst nächste Woche zu hören. So lange müsst ihr euch gedulden. Spannend, oder? Das heutige Thema ist die Weisheit. Letzte Woche Anfechtung war ein schweres Thema, fand ich selber auch schwer und gar nicht so leicht. Weisheit macht mehr Spaß, glaube ich. Also ja, habe ich erlebt bei der Predigtvorbereitung, dass das eigentlich ein Thema ist, das mich sofort gepackt hat. Es lebte ein Mann auf einer kleinen Insel. Und eines Tages spürte er, dass diese Insel unter ihm zitterte. Und er überlegte sich, sollte ich vielleicht etwas tun? Aber als die Insel aufgehört hat zu zittern, da beschloss er erst mal abzuwarten. Und einen kleinen Moment später, ein paar Tage, da brach auf einmal so ein Stück von der Insel ab. Und es fiel tosend ins Meer. Und der Mann war beunruhigt. Und er dachte sich, sollte ich vielleicht was tun? Da war gut, ohne dieses Stück, das hat ihn nicht betroffen, leben konnte, beschloss er, weiter abzuwarten. Und kurz danach fiel ein zweites Stück ins Meer dieser Insel. Und der Mann erschrak nun heftiger. Und er fragte sich, sollte ich vielleicht was tun? Dachte er. Doch als weiter nichts passierte, beschloss er, abzuwarten. Denn er dachte sich, bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Und es dauerte nicht lange, da versank die ganze Insel im Meer und mit ihr der Mann, der sie bewohnt hatte. Und er dachte, vielleicht hätte ich doch was tun sollen. Das war sein letzter Gedanke, bevor er ertrank. Ich lege das mal auf Seite, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, ihr gebt mir recht, dieser Mann war nicht sehr weise. Und man fragt sich, wie kann man eigentlich so dumm sein, wenn solche existenziellen Sachen passieren, nichts zu tun? Es gab immer wieder Zeichen, die auch recht eindeutig waren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und natürlich erschreckt dieser Mann und stellt sich bange Fragen und hat Angst, aber ändern tut er nichts. Und dann bin ich immer froh, dass wir anders leben. Oder? Nee, ich habe manchmal den Eindruck, wir leben genau so. Wir machen genau dasselbe wie dieser Mann. Unsere Welt steht kurz vor dem Untergang. Und das meine ich nicht so übertrieben, sondern es ist ja tatsächlich so. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Wälder und Tiere sterben. Und die Kipppunkte sind längst überschritten. Kipppunkte sind die Punkte, an denen es kein Zurück mehr gibt. Bis vor kurzem war es noch so, dass wir die Kipppunkte noch nicht erreicht hatten. Das heißt, wenn alle CO2 eingeschränkt hätten auf das, was sie beschlossen haben, dann hätte man die Erde noch retten können. Aber jetzt sind die Kipppunkte überschritten. Und das heißt, no way return. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Diese Erde geht dem Ende zu. Die Zerstörung der Erde ist nicht mehr aufzuhalten, wenn Gott kein Wunder tut. Und dann habe ich den Eindruck, wir leben immer noch so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Wir fahren mit dem SUV Brötchen holen, essen Billigfleisch und wir leben seit Jahrzehnten über dem Limit. Wusstet ihr, dass wir am 28.07., also noch nicht so lange her, am 28.07. alle Ressourcen, die natürlich nachwachsen, verbraucht haben? Das heißt, ab jetzt leben wir auf Kosten der Erde. Oder, wenn man es mal ganz ernst nimmt, auf Kosten unserer Kinder, die diese Ressourcen gar nicht mehr haben und den zukünftigen Generationen. Wir machen die Welt kaputt und ich glaube, es braucht dringend Weisheit im Umgang mit dieser Erde. Aber nicht nur das. Wir brauchen eigentlich auch dringend Weisheit im Umgang miteinander, mit unseren Mitmenschen. Ich fasse es nicht, dass wir immer noch in einer Zeit leben, in der Menschen diskriminiert werden. Einfach nur, weil sie zu groß, zu klein, weil sie Frauen oder einfach nur anders sind. Weil sie aus einem anderen Land kommen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder was auch immer. Und wisst ihr, ich bin bei Facebook, ich mache das auch ganz bewusst und zwischendurch lese ich Posts, die da kommen. Posts sind so Nachrichten, würde man das sagen, zu einem Beitrag. Und den letzten Post, den musste ich kommentieren, weil mir einfach die Hutschnur geplatzt ist. Da wird im Netz darüber diskutiert, warum man das Wort Negerkuss nicht einfach noch weiter benutzen sollte. Mit zum Teil wirklich haarsträubenden Argumenten, die so lauten. Die hießen früher so und wir waren auch keine Rassisten. Und deshalb will ich meine Freiheit und die heute genauso nennen, wie ich das früher gemacht habe. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten von denen tatsächlich keine Rassisten sind. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten von denen sehr gedankenlos sind. Was macht das eigentlich mit einem Menschen, der eine dunkle Hautfarbe hat? Wenn ich das so sage. Wie verletzt das den? Also ich finde das sehr gedankenlos und habe das auch so geschrieben. Und dabei ist mir dann bei der Predigtvorbereitung aufgefallen, dass ich den ganzen Vormittag darüber reden könnte, wo solche Sachen passieren. Oder wie kann es eigentlich sein, dass Frauen immer noch so stark benachteiligt werden? Was rechtfertigt eigentlich, dass eine Frau, die den gleichen Job macht wie ein Mann, 20% weniger bekommt? Ich verstehe das nicht. Und ich bin ein Mann, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Oder noch absurder, also alle wissen das, Frauen rasieren sich, Männer rasieren sich auch. Aber wusstet ihr, dass die Rasierer, obwohl sie baugleich sind, für Frauen deutlich mehr kosten als für Männer? Warum? Das versteht keiner. Und rosa ist nicht teurer als blau. Also nur mal so, als bevor das jemand denkt, es ist nicht teurer. Also es gibt immer mehr Probleme und ich habe den Eindruck, dass wir sehr dringend Weisheit von Gott brauchen. Unsere Erde geht kaputt, unsere Beziehungen gehen kaputt. Es ist gerade ein Krieg unweit von uns und es laufen viele andere Kriege. Die Umverteilung des Geldes ist, also diese Stromumlage, Gasumlage kann mir kein Mensch erklären. Ich verstehe das nicht. Ja? Also wenn ich bisher auch an den Gewinnen der Gasunternehmen beteiligt worden wäre, dann könnte ich das verstehen. Ja? Aber dass ich jetzt mit meiner Gasumlage die retten soll und die noch besteuert wird, die Gasumlage, ist für mich nicht verständlich. Also vieles geht den Bach runter, haben wir den Eindruck. Und es ist tatsächlich so. Und deshalb fand ich diesen Predigttext, der heute Ihr Predigt zugrunde liegt, sehr schön und ermutigend. Da steht nämlich, und ich habe ja versprochen, ich mache im Jakobusbrief weiter, Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Ein fantastischer Text, finde ich, weil er wieder von so einem Geschenk Gottes spricht. Gott, der die Weisheit praktisch erfunden hat, der alles, was wir sehen können und auch alles, was wir nicht sehen können, erschaffen hat. Und der die Welt so perfekt aufeinander abgestimmt hat. Man muss nur mal überlegen, dass das Photosynthese funktioniert. Also Blätter wandeln CO2, das wir ausatmen, in Sauerstoff um, den wir brauchen. Leute, das ist doch fantastisch. Ja, alles genau aufeinander abgestimmt. Ja, alles funktioniert. Perfekt gemacht von Gott. Mit was einer Weisheit hat unser Herr diese Erde geschaffen. Und er sagt zu uns, wenn ihr nicht wisst, wie ihr handeln sollt, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr mit diesen Problemen der Erde umgehen sollt, wenn ihr nicht wisst, wie man Menschen begegnen soll, die rassistisch oder frauenfeindlich oder wie auch immer sind, dann fragt mich einfach. Ich werde euch sagen, was zu tun ist. Und er sagt nicht nur, ich werde euch dann da einen Tipp zu geben, sondern er geht noch viel weiter. Er sagt noch mehr. Er sagt, die mich bitten, die werde ich reich beschenken. Wir haben das eben in der Textlesung gehört. Ich hatte so den Eindruck, also wenn ich es interpretieren würde, würde ich sagen, Gott hat sich gefreut, dass Salomo nicht gesagt hat, mach mich reich, vernichte meine Feinde oder was auch immer er sich hätte noch wünschen können, sondern dass er sagt, mach mich weise, damit ich dein Volk leiten kann. Und Gott sagt, oh, das ist toll, dass du das fragst. Das finde ich genial. Und weißt du was? Ich gebe dir die Weisheit, meinem Volk zu leiten, und ich gebe dir Reichtum dazu. Das sagt Gott hier. Ja, fragt mich doch, ich will euch reich beschenken. Und das klingt fantastisch, finde ich. Wir haben einen Vater, der die Weisheit erfunden hat. Und es kommt noch besser. Wir haben einen Herrn Jesus, der die Weisheit in Person ist. Und jetzt die 1.000-Euro-Frage an euch. Was glaubt ihr, müssen wir tun, wenn wir merken, dass es uns an Weisheit mangelt? Das ist nicht so schwer. Wir müssen ihn einfach fragen. Und um auf diese Antwort zu kommen, muss man nicht mal sonderlich weise sein. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Das Problem der Menschen, also vielleicht auch von uns in den Gemeinden, aber auf jeden Fall das Problem der Menschheit ist, dass wir uns für weise genug halten. Und da muss man mal ehrlich auf die Menschen zurückgucken und sagen, ja, der Mensch hat schon faszinierende Dinge erfunden. Wir können in den Weltraum fliegen. Und wir können DNA entschlüsseln. Ja, fantastisch, das sind faszinierende Dinge. Und irgendwann halten wir uns selbst für so weise, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Das hat mal, glaube ich, irgendjemand gesagt, die Wissenschaft hat Gott abgeschafft. Und einige Menschen, es gibt Menschen, die gehen sogar noch ein ganzes Stück weiter. Denn sie halten sich selbst für Götter. Das war bei Cäsar so. Oder bei Adolf Hitler. Ja, wusstet ihr, dass Adolf Hitler sich hat anbeten lassen? Hat mein Vater mir mal erzählt. Händchen halten, Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken, der uns Brot und Leben gab und uns Leben gibt und uns über alles liebt, glaube ich. Er hat sich selber für einen Gott gehalten. Und wenn man dann diesen gebrochenen Mann am Ende des Zweiten Weltkriegs sieht, der zitternd vor seinem Häufchen von Armee steht, dann sieht man, wie sehr er Gott war. Oder jetzt, auch da bin ich mir nicht sicher, Auch Putin halte ich für jemanden, der größenwahnsinnig ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und so viel Einblick habe ich auch nicht in die Politik, dass ich sagen könnte, ist es tatsächlich so. Die Geschichte wird es zeigen. Aber es gibt viele Menschen, die meinen, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Und das ist ja schon, dieser Satz in sich ist schon falsch. Ne? Also ist natürlich richtig, aber stellt das Denken als falsch dar. Die Krone der Schöpfung kann man nur sein, wenn man selber geschöpft ist. Und bei uns wird Weisheit dann oft so definiert. Wenn wir alles beherrschen, wenn wir alles durchdenken und die größten Probleme lösen können, dann sind wir weise. Wenn wir den Menschen intellektuell, emotional und manipulativ überlegen sind, dann glauben wir, haben wir es geschafft und sind unendlich weise und haben die Welt in unserer Hand. Aber Gott sagt, liebe Leute, das, was ihr für Weisheit haltet, das ist Torheit. Mit anderen Worten, das, was ihr für weise haltet, ist lächerlich. Lächerlich. Ihr habt die DNA entschlüsselt, ja, richtig, und ich habe sie erfunden. Ihr könnt im Weltraum fliegen, ja, richtig. Ich habe das Weltall erschaffen. Und ihr habt Galaxien noch gar nicht gesehen, die es noch gibt. Wisst ihr, was die Weisheit Gottes ist? Die Weisheit Gottes ist, dass er seinen eigenen Sohn, der Macht über die ganze Welt hatte, über alle Menschen, über diese ganze Erde, der voller Liebe und Hoffnung ist und alle falschen Spiele durchschaut, der sich nicht manipulieren lässt, diesen fantastischen Sohn, dass er den hergibt, dass er ihn opfert, dass er ihn den Söldnern überlässt, die ihn brutal hinrichten. Nur aus diesem einen Grund, weil er uns so sehr liebt. Das ist die Weisheit Gottes. Unglaublich, oder? Und alle, die mit Gott nichts am Hut haben, die mit Gott nichts am Hut haben wollen und ihn verleugnen, die sagen, was für ein Schwachsinn. Das kann doch nicht sein. Glaubt ihr das ehrlich? Da stirbt ein Mensch und alle anderen sollen durch ihn gerettet werden? Das ist eure Weisheit? Das ist nicht mal logisch. Damit kommt ihr nicht weit. Das ändert gar nichts. Doch, es ändert alles. Es löst unsere Probleme. Und deshalb, wenn ihr gerade in einer Situation steckt, in der ihr keine Ahnung habt, wie ihr euch entscheiden sollt, was liegt dann näher, als den zu bitten, uns einen Weg zu zeigen, der die Weisheit in Person ist. Er kennt den richtigen Weg und er weiß, was für uns gut ist. Und er sagt, ich will es euch sagen. Ist ja nicht so, dass er sagt, ja, wenn ihr mich ganz, ganz doll bittet und ganz lieb seid und alles macht, was ich euch sage, dann überlege ich mir vielleicht, euch was zu sagen. Das sagt er nicht. Er sagt, bittet mich doch, ich will es euch ja sagen. Warum bittet ihr mich denn nicht? Es gibt nur eine Bedingung. Wir sollen nicht zweifeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da habe ich bei der Predigtvorbereitung direkt gesagt, na toll, also doch, einen Haken gibt es also doch. Ja, ich soll nicht zweifeln. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr Entscheidungen trefft. Wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss, bin ich immer sehr forsch. Ja? Wenn man mich fragt, ob ich die nächsten 4 Wochen predigen kann, sage ich immer, kein Problem, mache ich. Gerne. Und dann liege ich abends im Bett und denke, warum hast du das schon wieder gesagt? Also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das habe ich nicht getan. Aber als wir zum Beispiel diese Halle in Solingen gebaut haben, diese Freilufthalle für die Inklusionskinder, habe ich sofort gesagt, das müssen wir machen, ich bin dafür. Das wird sich finanzieren. Ja, und als ich im Bett lag, habe ich gedacht, was machst du eigentlich, wenn nicht? Als wir letztes Pfingsten so schlechte Wetterprognosen hatten, habe ich den Leuten gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, es wird nicht regnen. Oder nur, wenn es egal ist. Aber bei den Spielen, beim Turnier werden wir trocken bleiben, kein Thema. Und dann lag ich im Bett und habe gedacht, was eigentlich, wenn nicht? Alter, wie erklärst du denen das denn? Und dann habe ich gedacht, als ich den Text vorbereitet habe, gut, dann bin ich eigentlich raus. Dann wird Gott mich mit Weisheit nicht beschenken, weil ich immer zweifle. Also nicht so dauernd, sondern es kommen immer mal so leise Zweifeln, dass ich denke, hast du wieder den Mund zu voll genommen. Bei mir ist das dann, also ich verkündige das vorher immer mutig, so nach dem Motto, ja, ihr könnt mein Opfer ruhig mit Wasser übergießen. Ja, macht noch ein bisschen mehr Wasser. Ich bete und Gott wird das in Brand stecken. Ja, und als nächstes liege ich unter dem Busch und denke, die Königin kommt und will mich töten. So bin ich manchmal. Ja, dass dann die Zweifel kommen und dass ich denke, hast den Mund wieder zu voll genommen. Aber das meint Jakobus hier nicht. Vorsicht. Das meint Jakobus nicht. Er meint so ein Dauerzweifel. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Es gibt so Menschen, die zweifeln an allem. Ja, und immer. Ja, da gibt es nicht diese Hoffnung oder diesen mutigen Satz, ja, ich glaube an meinen Gott und er wird das machen. Ja, sondern da ist immer, ich weiß nicht, ob er es tun wird und ich bitte ihn, aber er hört mich nicht richtig und dann muss ich einen Weg einschlagen, wo ich nicht weiß, ob der richtig ist. Und Gott weiß es natürlich besser, aber irgendwie ist auch alles komisch und so. Und da sagt Jakobus, also seid nicht wie dieses Schilf, das vom Wind hin und her geworfen wird. Ja, mal bittet ihr Gott und als nächstes direkt im nächsten Zug zweifelt er wieder und dann bittet ihr wieder und dann zweifelt er wieder. So, das meint Jakobus. Und da sagt Jakobus ganz klar, wenn du so bist, brauchst du nicht bitten. Wenn du sowieso nicht glaubst, dass Gott dir das schenken wird, warum bittest du ihn dann? Wenn du sowieso nicht hören willst, was er sagen will und dich daran halten willst, dann brauchst du ihn nicht zu bitten. Dann lass es. Diesen Menschen wird Gott nichts schenken. Wenn du so bist, dass du denkst, ach, die Erde hat ja nur gezittert. Ist nicht so schlimm, wird schon gehen. Ach, da ist nur ein Stück abgebrochen. Ich habe Angst, aber irgendwie wird schon weitergehen. Die Frage, die am Ende steht, die ist ganz einfach. Vertraue ich auf meine Torheit oder auf die Weisheit Gottes? Und die Entscheidung, die müssen wir treffen. Die wird kein anderer für uns treffen. Wir müssen überlegen, ob wir immer noch glauben, dass wir es besser wissen als Gott oder ob wir auf die Weisheit Gottes vertrauen. Ein kleiner Junge saß traurig auf einer Bank am Rande des Spielplatzes. Und eine Dame setzte sich neben ihn. Und nach einer Weile fragte die Frau freundlich, weshalb er denn nicht mit den anderen Jungen spielen würde. Da erklärte er ihr, dass ihm nicht zum Lachen zumute sei. Seine kleine Schwester habe eine schlimme Krankheit mit den Augen. Und nun weinen sie jeden Tag, weil sie nicht mehr hell würden, die Augen. Meine Mama sagt, dass nur eine sehr teure Operation helfen würde, damit sie jemals wieder sehen könnte. Da meinte die Dame, dass solch eine Operation sicherlich gelingen würde. Das glaube ich ja auch, sprach der Junge aufgeregt weiter. Aber wir haben kein Geld. Jeden Tag sage ich zu meinem Papa, dass er ein Wunder machen soll. Er ist doch schon im Himmel und kann doch mit dem lieben Gott sprechen. Diese Worte rührten die Frau in ihrem Herzen an. Und so fragte sie ihn, warum er nicht selbst einen Brief an den lieben Gott schreiben würde. Wünsche von Kindern, die an Wunder glauben, gehen am allerschnellsten in Erfüllung. Und die Augen des Jungs leuchteten kurz auf. Doch dann sagte er kleinlaut, dass er ja noch nicht schreiben könnte. Die Dame bot ihm an, den Brief für ihn zu schreiben. Als sie ihn nach seiner Adresse fragte, konnte er ganz stolz den Straßennamen sowie die Hausnummer benennen. In den darauffolgenden Wochen brachte der Postbote einen Brief, in dem folgendes stand: Ein kleiner Junge hat Gott um ein Wunder gebeten und dieser Wunsch wird umgehend erfüllt. Bitte bringen Sie Ihre Tochter am nächsten Dienstag in das Krankenhaus. Der Professor persönlich wird die gewünschte Operation durchführen. Als Bezahlung wird er beten, dem Facharzt einen Apfelkuchen zu backen, den er über alles liebt. Von diesem Tage an glaubte der kleine Junge an Wunder. Denn es war ja ein Wunder gewesen, dass sich die Frau eines berühmten Augenspezialisten zufällig zu ihm auf die Bank gesetzt hatte. Glaubt ihr an Wunder? Wenn ihr weise seid, tut ihr das. Amen.